Legt die Lüge ab. Redet die Wahrheit untereinander. Gott mag diese ganzen unechten Dinge nicht. Er will sie nicht. Er will, dass Wahrheit in die Gemeinde kommt. Und dann wird er unter uns sein. Und das ist eine große Chance für Schauspieler, noch echt zu werden. Das ist eine große Chance. Vielleicht sind sie auch total böse und beleidigt, dass sie geoutet sind. Das kann auch sein. Ja? Aber es ist die Chance, es ist die Hand Gottes, dass sie wahr werden, dass die Lüge rauskommt, die Täuschung rauskommt und dass sie echt werden, dass sie wahrhaftig werden. Und Wahrhaftigkeit ist das, was Gott sucht. Wenn du anschaust Hebräer 10, wo diese herrliche Einladung da ist, die wir jetzt alle haben, dieses Vorrecht, wir dürfen in die Gegenwart Gottes kommen. Ja? Es heißt, weil wir durch das Blut Jesu Kühnheit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns bereitet hat, als einen lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist sein Fleisch. So lasst uns nun hinzutreten, mit was? Mit wahrhaftigem Herzen. Wie treten wir in die Gegenwart Gottes? Mit wahrhaftigem Herzen. Warum erleben wir so wenig von Gott? Weil da noch so viele Dinge sind, die nicht echt sind, die nicht richtig sind. Manches Mal, ich erlebe das in Vorbereitungen zu Hause, ich erlebe Gottes Gegenwart sehr intensiv. Und dann komme ich in die Gemeinde und es ist alles wie weg. Ich denke, warum ist Gott nicht mit mir mitgekommen? Da ist eine Decke aus Blei manchmal über Gemeinden. Eine Decke aus Lüge, aus Heuchelei, aus Versteckspielen, aus Theater. Und es wird alles nur so getan, als ob. Und dann wundern wir uns, warum Gott nicht in unserer Mitte ist. Gott möchte so gerne kommen, aber er kann nicht. Wir hindern ihn. Wir müssen zu Gott kommen mit wahrhaftigem Herzen. Und ein wahrhaftiges Herz, das ist ein Herz, das Gott ausgeliefert ist, das fragt Gott, gibt es etwas in meinem Leben, was dir nicht gefällt? Gibt es etwas, was ich loslassen soll? Gibt es etwas, was ich für dich aufgeben kann? Gibt es etwas, was ich dir noch geben kann? Etwas, was dir erlaubt, mehr zu kommen? Das ist ein wahrhaftiges Herz, das fragt und sagt nicht, Herr, ich will deinen Willen tun, aber auf keinen Fall bitte mich, diese Sache zu tun oder jene Sache zu lassen. Das ist nicht ein wahrhaftiges Herz. Ein wahrhaftiges Herz gibt sich in die Hand Gottes und stellt keine Bedingungen. Sag, ich will nur dich, was immer das bedeutet. Wenn das heißt, ich soll als Single leben und ich werde nicht heiraten, Gott, dein Wille soll geschehen. Wenn das heißt, wo ich doch gar nicht will, ich soll doch heiraten, dein Wille geschehe. Ja? Manche Leute sagen, Herr, ich will dir nachfolgen, aber bitte schick mich nicht nach Grönland. So habe ich mal gedacht. Ja? Nein, wenn wir uns in die Hand Gottes geben, sagen, Gott, hier bin ich. Wo immer du möchtest, dass ich hingehen soll, werde ich hingehen. Was immer du hast für mich, ich werde es tun, Gott. Gib mir ein gehorsames Herz. Ein wahrhaftiges Herz heißt nicht, vollkommen zu sein, aber völlig willig zu sein, völlig bereitwillig zu sein, völlig offen zu sein, belehrbar zu sein, korrigierbar zu sein, eine Sehnsucht nach Wahrheit zu haben. Das bedeutet ein wahrhaftiges Herz, das sich ausstreckt nach Überführung. Das sagt Gott, sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten. Ich brauche dein Licht, ich brauche dich. Ich weiß, dass ich nur das sehe, was du bis jetzt mir gezeigt hast. Und das kann gut sein, dass ich noch in ganz dicken Irrtümern und Traditionen und menschlichen Vorstellungen bin. Herr, ich will das haben, was du für mich hast. Und wenn etwas dich hindert, dann zeig es mir und ich werde es dir geben. Das ist ein wahrhaftiges Herz. Psalm 139, erforsche mich. Prüfe mein Herz, erforsche mich. Prüfe mein Herz. Zeige mir, ob ich auf einem Weg der Mühsal, oder eigentlich heißt es des Abgottes, einem götzendienerischen Weg bin. Er ist gläubig und er sagt, zeig mir, ob ich auf einem Weg des Götzendienstes bin. Wir würden als charismatische Christen denken, na, wenn er gläubig ist, ist er gläubig, Punkt, fertig, aus. Aber der wusste mehr. Man kann gläubig sein und sein eigenes Herz betrügen und betrogen sein. Und man kann Götzen anhängen, ohne das zu wissen. Er sagt, bitte zeige du mir, ob da ein Weg des Götzendienstes in mir ist. Und ich hoffe, dass du nicht denkst, na, Götzendienst, das gibt's nur im Kongo. Da schnitzen sich eine Holzfigur oder nehmen einen Stock und tun einen Totenkopf drauf, garnieren ein paar Federn drum und dann geben sie da Opfer irgendwie. Paulus sagt, Habsucht ist Götzendienst. Wir haben viele Götzendiener in der Gemeinde. Sie kleben am Geld. Und wenn du mal 10 Minuten über Geld redest, dann siehst du, wo die Götzendiener sind. Dann kriegen sie nämlich Probleme. Und dann schreiben sie gleich einen Brief an die Gemeindeleitung. Immer müsst ihr so viel über Geld reden. Dabei in einem Jahr einmal 10 Minuten wird über Geld gesprochen. Immer müsst ihr so viel über Geld reden. Weil sie genau spüren, da ist der Nerv. Warum erleben wir so wenig solche Dinge? Ich habe das einmal erlebt. Gott hat zu uns gesprochen. Wir sollen eine Reise nach Südafrika machen. Da war eine alte Dame. Eine Baptistenlady. Sie hat viel Geld gespart, für eine große Reise zu machen. Und kurz bevor sie fahren wollte, sprach Gott im Gebet zu ihr und sagte, gib es den jungen Burschen, die brauchen es. Und sie gab ihr ganzes Geld, was sie mühsam von ihrer Rente gespart hatte. Und verzichtete auf ihre Reise, weil Gott zu ihr gesprochen hat. Das war ein Betrag mit vierstelliger Höhe. Und sie gab über 2000 Mark für die jungen Burschen, die nach Südafrika wollten. Wir haben sie nicht gebeten, wir haben auch ihr gar nicht davon erzählt. Gott hat zu ihr gesagt, sie soll das geben. Solche Dinge passieren nicht oft in den Gemeinden. Nicht, weil Leute nicht vierstellige Beträge hätten. Das ist nicht der Grund. Weil sie am Geld kleben. Gott mit ein paar Pfennigen abspeisen. Aber Tausende von Mark für ihre Karibikurlaub jedes Jahr ausgeben. Oder für irgendwelche anderen teuren Hobbys. Und dann kommen wir in die Gemeinde und sagen, Herr, dein ist das Silber. Oder wir lügen mit, meine Zeit steht in deiner Hand. Warum müssen wir das Lied zweimal singen? Können wir jetzt nicht nach Hause gehen? Es ist doch langsam schon Zeit, das Meeting zu... Ach, da, meine Zeit ist in deiner Hand. Oder meinen Sinn, mein Herz, wie heißt es, mein Leib, ich gebe es dir. Und Gott sagt, okay, die nächste Woche faste bitte. Das kann nicht Gott sein. In Jesu Namen, Teufel, weiche. Gott kann solche Dinge nicht sprechen, weil wir gar nicht bereit sind dafür, weil wir gar nicht offen dafür sind. Aber wenn wir wahrhaftig werden, Gott führt uns Wege, die anders sind. Und wir fallen ein bisschen aus dem Rahmen. Und wir tun Dinge, die andere Leute nicht tun. Und besser, wir halten manche Sachen für uns und erzählen nicht zu viel. Wir haben schon genug Verfolgung. Ein wahrhaftiges Herz ist, was keine Bedingung stellt, was Überführung sucht, was nicht sich zu sicher ist und sagt, Götzen, das gibt's nicht in meinem Leben. Sag Gott, zeig zu mir, wenn da noch irgendetwas ist. Und wenn du mir einen Götzen zeigst, du kannst wissen, ich werde tun mit aller Kraft, was du mir gibst zu tun. Ich werde diesen Götzen kurz und klein hauen in meinem Leben. Ich werde ihn zerschmettern. Ich werde ihn zermalmen, dass er nicht mehr aufstehen kann. Das ist ein wahrhaftiges Herz, das Licht sucht. Das Belehrung sucht, das Überführung sucht, das Korrektur sucht. Psalm 19. Lass die Worte meines Mundes und das Trachten meines Herzens, das sind wieder die Motive, das Trachten meines Herzens dir wohlgefällig sein. Ein wahrhaftiges Herz wird diese Gebete beten, wird sich ausstrecken nach Licht, nach Überführung, wird sich sehnen danach, dass Gott aufdeckt und offenbar macht. Ein wahrhaftiges Herz wird bereit sein, zu korrigieren. Wir erzählen vielleicht Dinge, wir übertreiben, wir sind nicht in der Wahrheit und Gott überführt uns. Was tun wir dann? Haben wir den Mut hinzugehen und sagen, du weißt du, im Kern stimmt schon die Geschichte, aber ich habe noch ein paar Dinge dazu getan. Können wir gerade sein? Können wir klar sein? Kann Gott uns überführen? Sind wir bereit, ganz in die Wahrheit zu kommen? Das ist der Weg, wie Gott kommt, wie sein Schutz über uns wirksam wird und wie wir Autorität über den Feind bekommen, der Vater der Lüge ist. Und Gott möchte uns dahin bringen, dass wir sagen können, es kommt der Fürst der Welt, aber er findet nichts in uns. Es ist möglich, Männer in der Bibel, Frauen in der Bibel haben das gehabt. Gott sagt, ihr könnt es auch haben. Halleluja. Lass uns Gott eine Antwort geben. Halleluja. 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 Vater, wir erlauben dir, jede fromme Selbstsicherheit zu zerschlagen. Wir wollen nicht denken, weil wir nichts Falsches an uns finden, deswegen ist da nichts mehr. Und dieser Prozess der Durchleuchtung ist schon abgeschlossen. Wir wollen dich suchen, wir wollen begehren, dass du uns wahrhaftig machst. Du bist der Wahrhaftige. Du hast dich nach Menschen gerichtet. Du hattest ein Herz, was Gott gefallen wollte. Du warst nicht käuflich, nicht bestechlich. Du warst nicht erpressbar. Du warst Gott. Und du bist es auch jetzt. Und wir bitten dich, dass du diese Qualität in uns hervorbringst. Und in deinem ganzen Volk. Halleluja. 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 Danke. Können wir noch einmal in kleinen Gruppen uns zusammenfinden, maximal 4, und wir legen uns voneinander fest, was diese Dinge angeht, die wir hier jetzt gehört haben. Wir wollen nicht hinter dem Rücken reden, wir wollen nicht unehrlich sein, wir wollen keine Spiele spielen. Und wenn wir das für uns beten, dann können wir auch beten, und das ist der zweite Punkt, dann lass uns beten, dass der Heilige Geist auf das Volk Gottes kommt. Nicht nur die paar Gemeinden, die hier jetzt anwesend sind durch einige Vertreter, sondern einfach hier alle die, die sich nach Christus nennen. Dass der Heilige Geist als Geist der Wahrheit kommt, dass der Geist der Furcht des Herrn kommt, dass das Kirchenspielen aufhört, dass wir lernen, einander zu vertrauen, dass wir lernen, echt zu sein, ohne uns aufzuspielen, ohne uns groß zu machen, dass wir lernen, Verantwortung füreinander zu haben, dass wir lernen, füreinander zu beten, dass wir lernen, einander im Geist zu erkennen und zu wertschätzen und die Gaben freizusetzen, die Gott gegeben hat, und dass wir uns selber geben, um andere zu fördern und zu helfen und zu segnen und Bahn zu machen. Da ist so viel, was Gott tun will, aber es wird unterdrückt, es wird zurückgehalten, es kann nicht freikommen, weil da so wenig Wahrhaftigkeit ist. Wahrhaftigkeit ist das Klima, in dem der Heilige Geist die Gaben und die Berufungen freisetzen kann. Lass uns beten für den Leib Christi, dass das Wichtigste, was für Gott das Wichtigste ist, auch in die Gemeinde wiederkommt. Nicht irgendwelche Programme, nicht irgendwelche Ziele. Wir wollen ein neues Häuschen bauen, wir wollen wachsen von 50 auf 100. Nicht solchen Quatsch, sondern wir wollen Gott haben. Wir wollen wahr sein. Wir wollen ein Gefäß sein für den Heiligen Geist. Wir wollen wirklich von Gott gebraucht werden. Wir wollen eine heilige Priesterschaft werden. Lass uns solche Gebete beten für uns und für das Volk Gottes. Lass uns das noch ein paar Minuten tun, okay? In kleinen Gruppen. Halleluja. Halleluja.
Wir sind wieder an einem Punkt, wo wir betend ins Essen übergehen. Aber lass uns auch dieses geistlich tun. Ich möchte praktisch dazu sagen, dass wir dann auch richtig alle miteinander zum Abendessen gehen, damit wir dann auch zu einem rechtzeitigen Schluss des Abendessens kommen, damit wir miteinander dann auch wieder pünktlich beginnen können. Dass auch die, die uns in der Küche dienen, dann auch die Gelegenheit haben, richtig pünktlich auch dabei zu sein. Also, dass wir jetzt alle auf relativ schnell zur Bratwurst greifen und dann auch relativ schnell dann zum Ende des Bratwurstgreifens kommen. Vater, ich danke dir auch für dieses Abendessen. Ich danke dir für die guten Gaben und segne sie in deinem wunderbaren Namen. Ja. Amen. Um 19.31 Uhr.
Noch nicht die Zeit des Lobpreises. Es kommt noch. Ah, Volker, dachte, dass wir es mal ein bisschen anders machen. Kannst du mal die Folie? Ich habe so ein paar Bücher zusammengestellt, oder nicht Bücher, sondern Titel von Büchern. Und die wollte ich euch einfach mal so zur Kenntnis geben. Ihr braucht euch jetzt nicht das abzuschreiben. Das sind alles wunderbare, wirklich sehr wertvolle Bücher zu diesem Thema, was wir ja nur anreißen. Wir sind ja immer noch bei der Einleitung zur Einleitung. Ja, zu diesem wichtigen Thema, dass Gott wiederbeleben wird und was ein starker Schwerpunkt unserer Gemeindeaktivitäten sein wird, dass wir ein Priestervolk sind, die Fürbitte tun, die gegen den Kampf, die gegen die Angriffe des Feindes stehen und die Werke der Finsternis zerstören im Volke Gottes und dann in unserer Gesellschaft. Und es gibt eine Reihe von Büchern, die Liste ist nicht vollständig, aber das sind ein paar gute Bücher, die es eben auch auf Deutsch gibt. Ich glaube, einige sind nicht mehr, werden nicht mehr aufgelegt, aber man kann doch gucken, dass man bei Büchertischen oder so noch kriegt. Ich glaube, Wagner, Schützende Gebet ist irgendwie ausgelaufen, Larry Lee auch. Aber man kann schauen, irgendwo stehen diese Bücher noch und das sind ganz, ganz starke Bücher. Ihr braucht euch das nicht abzuschreiben, der Volker hat eine Kopie davon und wenn ihr das haben wollt, dann holt euch von ihm einfach eine Kopie, von seiner Kopie und dann habt ihr das. Okay, danke schön. Halleluja. Lass uns einmal zu Jesaja 52 gehen. Ein ganz wichtiges Wort. Jesaja 52. Wach auf, kleide dich, Zion, in deine Kraft. Kleide dich in deine Prachtgewänder, Jerusalem, du heilige Stadt. Denn nicht mehr länger soll dich ein Unbeschnittener und ein Unreiner betreten. Schüttle den Staub von dir ab. Steh auf, setz dich hin, Jerusalem. Mach dich los von den Fesseln deines Halses, du gefangene Tochter Zion. Wie wir aus Hebräer 12 sehen können, gehören wir als neutestamentliche Gläubige zu dem, was die Bibel Zion nennt, zum Volke Gottes. Und wenn du das siehst, hast du einen gewaltigen Schlüssel zum Zugang von Aussagen im Alten Testament über die Gemeinde, über das Volk Gottes. Und das ist eine ganz wichtige Schriftstelle, über die werde ich nicht predigen, die werden wir gleich beten. Wir werden diese Schriftstelle beten. Das bedeutet, wir nehmen sie und wir nehmen Teile davon, wir machen Gebete daraus. Diese Schriftstelle ist das Wort Gottes an die Gemeinde, die in Fesseln ist, die gebunden ist von menschlichen Traditionen, von Sünde, von allen möglichen Dingen, die nicht hineingehören in das Reich Gottes. Und Staub des Fluches und der Mühsal ist auf der Gemeinde. Und die Gemeinde hört den Ruf des Herrn. Sie muss aufstehen, sie muss den Staub abschütteln, sie muss ihren Platz einnehmen, sie muss die neuen Gewänder, die Prachtgewänder, das ist die Gerechtigkeit Gottes, anziehen. Und sie muss sich losmachen von den Fesseln, die der Feind auf sie gelegt hat und was sie auch erlaubt und zugelassen hat. Wenn du ein bisschen drüber schaust in Kapitel 51, dann siehst du, die Gemeinde selber hat sich gebeugt vor dem Feind und hat dem Feind erlaubt, über sie hinweg zu trampeln. Das ist tatsächlich, was geschehen ist. Und jetzt ist die Zeit, wo die Gemeinde endlich einmal wieder den Ruf des Herrn hören muss und wo sie umkehren muss und wo sie ihren Platz einnehmen muss und wo sie aufstehen muss und sagen muss, wir dulden das Unreine, das Böse, das Schlechte in unserem Leben, in unserer Mitte nicht. Und wenn du nicht bei deinem Leben anfängst, du hast kein Recht und keine Autorität, das zu beten und zu erwarten für die Gemeinde. Lass uns da ganz, ganz klar sein. Es fängt bei uns an. Und wenn wir unseren Teil tun und wir sind offen für Überführung und für Reinigung, dann haben wir ein Mandat für unsere lieben Geschwister in den verschiedensten Gemeinden oder auch in unserer Gemeinde, wo wir herkommen, zu beten. Also, ich möchte euch bitten, dass ihr euch mit eurer Bibel bewaffnet und wir finden wieder eine Vierergruppe. Und bitte achte drauf, diesmal nicht die drei anderen, die du schon dreimal hattest. Ja, einige waren schon im Laufe des Tages da und wir haben Gruppen gehabt. Ich meine das ganz ernst. Seid ihr steht auf, bitte. Findet eine Gruppe mit Leuten, mit denen du heute noch nicht in einer Gruppe warst. Und wir werden jetzt, findet die Gruppe und hört noch einen Moment zu. Ich gebe noch letzte Anweisungen, damit ihr wisst, was ihr tun sollt. Ja? Wir beten das Wort Gottes. Ja? Das Wort ist gut, es ist vom Herrn, es ist gesalbt. Ja? Hört zu, sonst wisst ihr gleich nicht, was ihr tun sollt in den Gruppen. Und seid alle stumm und das wäre falsch. Wir nehmen Teile daraus. Wir rufen das aus. Wir erklären das. Ja, lass uns vorstellen, wie die Propheten, sie haben in die unsichtbare Welt gerufen und da war die Kraft Gottes auf dem Wort und es hat sogar Nationen erreicht, die sie nie besucht haben. Ja, da ist Kraft in dem Wort Gottes. Gott sendet sein Wort und er sagt, das Wort wird nicht leer zurückkommen. Es wird tun, was ihm gefällt. Wenn wir im Glauben dieses Wort beten, dann geschieht in der unsichtbaren Welt etwas. Es ist der Ruf Gottes und wenn du anfängst, das zu beten, du spürst, das ist tief, das ist ernst, das ist echt, das rüttelt auf. Ja, und wir wollen das einüben, das ist so wichtig. Ja, du dachtest, du kommst heute Abend und du wirst schön bedient, aber nein, du dienst. Halleluja, ist das nicht wunderbar? Ich sage so gerne, wenn die Leute nicht zum Gebetsabend kommen, kommt der Gebetsabend zu ihnen. Gar kein Problem, wir sind flexibel. So, habt ihr ungefähr eine Vorstellung? Das heißt nicht, dass alle vier diesen Vers einmal lesen und dann war es das, sondern dieser Vers ist die Grundlage, das ist die Richtung und dann fangen wir an zu beten, dann fällt dir vielleicht ein, was Staub ist, dann fällt dir vielleicht ein, wo Fesseln sind, ja? Menschenfurcht, eine gewaltige Fessel in der Gemeinde, die die Geistesgaben hindert, die freie Anbetung hindert, ja? Was werden die anderen von mir denken, das ist eine Fessel auf der Gemeinde, das müssen wir zerbrechen. Ja, das bedeutet auch, dass du nachher im Lobpreis rauskommst aus deiner Reihe. Ja, sag nicht, Herr, zerbrich die Fesseln der Unfreiheit bei den anderen, aber ich bleibe so unbeweglich und steif und verrostet wie eh und je. Nein, mit unserem Körper dienen wir Gott. Wir geben unseren Leib ihm und er hat klar gesagt, benutze deine Hände, tanze, bewege dich, benutze deine Stimme. Er hat klare Anweisungen gegeben und er will das sehen heute Abend. Okay, so, lass uns das Wort beten. Und wenn alle vier hintereinander das gleiche beten, das macht mir gar nichts und dem Herrn auch nicht. Er hat das schon viele Male gehört und er hört es jedes Mal und er hört es. Es ist ein gutes Wort, das Salbung auf den Worte Gottes. Okay, Halleluja. Irgendwelche Fragen hat. Ich habe nicht meine Schuhe ausgezogen, weil so heiliger Boden ist. Meine Schuhe drücken so. Ich habe den ganzen Tag an und die sind neu und von Aldi und die drücken so. Und darum muss ich die mal ausziehen, ja? Ich hoffe, dass du keinen Anstoß nimmst. Aber es ist auch heiliger Boden hier. Ich spüre, dass Gott an Raum gewinnt, ja? Je mehr wir uns öffnen und je mehr wir wirklich mit ihm übereinstimmen, ich spüre, wie einfach wirklich Gott hier Land gewinnt. Ich spüre das. Ja, das ist gut. Das ist gut. Und wir tun nichts anderes. Wir erzeugen hier nicht irgendwie, du warst Zeuge heute den Tag über, wir machen hier nicht irgendwie, drehen eine charismatische Kurbel und versuchen irgendwelche Atmosphäre zu erzeugen. Alles, was wir tun, wir hören das Wort Gottes und wir reagieren darauf. Ja? Und Gott ist so treu und er ist so hingegeben. Er sagt, wenn du mir versprichst, du willst diese Sachen raushaben aus deinem Leben, ich glaube dir und ich segne dich schon von vornherein. So ist Gott. So ist Gott. Er hat noch keine Beweise außer dein Versprechen, aber er nimmt das ernst und er kommt. So ist Gott. Gott vertraut. Gott ist gut zu uns. Halleluja. Halleluja. So, wir sind bei Epheser 6. Schlag das bitte nochmal auf, weil es sind jetzt etliche da, die am Nachmittag jetzt nicht da waren und Paulus redet hier in diesem wichtigen Abschnitt von dem geistlichen Kampf, von der Auseinandersetzung, in der die Gemeinde und jeder einzelne Gläubige steht, mit den Mächten der Finsternis. Und alle Dinge kommen im Glauben. Und bevor du in diese Realität des geistlichen Kampfes hineinkommst, ja, du musst auf der Grundlage des Wortes Gottes dich bewegen. Ja. Wir sehen diese Mächte, die da beschrieben sind, und diese Fürsten und so weiter, wir sehen die nicht, aber Gottes Wort sagt, dass sie da sind. Und wenn wir sensibel werden dafür, weil wir Gottes Wort glauben, dann fangen wir an, ihre Auswirkungen zu sehen. Wir sehen ihre Werke, wir sehen, was sie tun, was sie unserer Gesellschaft antun, wir sehen, was sie auch dem Volke Gottes antun. Wir sehen diese Auswirkungen. Und Gott gibt uns mit seinem Wort eine Landkarte, ein Plan hinein in die unsichtbare Welt. Alles beginnt damit, dass wir das Wort hören und annehmen. Unser Kampf, Vers 11. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Gott hat eine Waffenrüstung. Gott hat die Waffen des Feindes angeschaut und er hat uns eine Waffenrüstung gegeben, die dementsprechend ist und die es vollkommen Schutz gibt. Mit dieser Waffenrüstung, die Gott uns gibt, sind wir ausgerüstet gegen die listigen Anläufe des Teufels. Seine Angriffe sind listig und lass uns ganz klar und realistisch sein. Ohne Gott sind wir alle, egal wie clever wir sind den Angriffen des Teufels hilflos ausgeliefert. Er macht uns zu Kleinholz, ehe wir nur Piep sagen. Und vielleicht nicht unbedingt wird er dich zerschmettern und zerschlagen. Sein Lieblingssport hier im Westen ist Leute einfach völlig zu lähmen, völlig passiv zu machen. Der Angriff des Feindes hier im Westen ist in erster Linie Lähmung, Unglaube, Passivität, Desinteresse, geteiltes Herz und Verlust von Feuer und Vision und Eifer für das Reich Gottes. Das ist, womit der Teufel die Gemeinde im Übermaß gesegnet hat und segnet. Und weil wir dem nichts entgegengesetzt haben, weil wir schutzlos waren, darum ist das über uns hereingebrochen und darum haben wir die Katastrophe, die wir heute haben. Und wenn du nicht empfindest, dass das Volk Gottes, und ich rede von den besten und reifsten und Gemeinden und Diensten, die wir haben im Land, wenn du nicht sehen kannst, dass sogar das Beste, was wir haben, eine Katastrophe ist, dann nur deswegen, weil du nicht denkst, wie Gott denkt. Weil du nicht siehst, was Gott wirklich geplant hat, weil du nicht mit Gottes Wort die Situation anschaust, sondern du schaust dich an und sagst, na, was willst du denn? Früher waren wir ganz traditionell, heute können wir sogar schon im Schuh mit dem großen Zeh wippen. Wir sind echt charismatisch, wir sind progressiv. Ja? Dem Teufel ist das so egal, wie viel du mit dem großen und kleinen Zeh im Takt wippst. Er hat Angst vor heilige Herzen. Er hat Angst vor Leuten, die wirklich glauben und die wirklich Autorität haben und die Macht bekommen haben vom Himmel, die Werke des Teufels zu zerstören. Davor hat er Angst. Das ist das Einzige, was ihn interessiert. Du kannst mitten in lauter Sünden tanzen, der Teufel tanzt noch mit. Kannst du einhaken bei ihm und kannst du Ringelreihe tanzen. Ja. Und die Waffenrüstung Gottes ist uns gegeben, damit wir bestehen können gegen die Angriffe des Feindes. Und ein guter Weg, unseren Eifer, unsere Sehnsucht, unseren Gebetsgeist zu entfachen, ist, indem wir mit aller Dankbarkeit für das, was Gott schon gegeben hat und was wir haben, eifrig die Schrift forschen und uns vergleichen mit dem, was Gott versprochen hat, was eigentlich Gemeinde sein sollte. Dann wird die natürliche Reaktion deines Herzens immer ein Schrei sein: Oh Gott, bring uns zurück in das, was andere schon gehabt haben. Bring uns zurück in biblische Realitäten. Wir sind so arm, wir sind so blind, wir sind so unwissend, wir sind so unbeleckt in den geistlichen Dingen. Bring uns zurück. Lass uns keine Angst haben vor einer heiligen Verzweiflung und einer heiligen Unzufriedenheit. Ich kenne Pastoren, die haben Angst davor, dass ihre Leute unzufrieden werden. Aber eine heilige Unzufriedenheit wird ein starker Motor sein für Veränderungen und für Gebet. Es gibt eine heilige Unzufriedenheit und es gibt eine unheilige Unzufriedenheit. Was ist der Unterschied? Die unheilige Unzufriedenheit meckert, schiebt die Schuld auf den Pastor oder die Ältesten oder die schlechte Anbetungsband oder den schlechten Prediger oder dies oder das und ist nicht bereit, den kleinen Finger krumm zu machen, um etwas zu verändern. Nur quatschen, quatschen, quatschen. Ist die unheilige Unzufriedenheit ist in keiner Gebetsnacht zu sehen. Wenn du sagst, Leute, lass uns fasten, lass uns zum Herrn schreien, lass uns Gott suchen, dass wir herauskommen aus dem Schlamassel. Sie sagen nur, ja, das Schlamassel, das haben wir schon immer gesagt, aber sie tun nicht den kleinen Finger krumm, um ihren Beitrag zu leisten. Sie schieben die Verantwortung auf andere. Das ist unheilige Unzufriedenheit. Und Gott will das nicht sehen bei uns. Aber heilige Unzufriedenheit ist große Dankbarkeit für Gott, für sein Wort, für alles, was er schon gegeben hat, für alle Segnungen, die wir schon genießen dürfen, die wir haben. Und die dann sagt, Herr, aber es gibt noch so viel mehr. Es gibt so viel mehr. Wir müssen raus aus der Sattheit. Du musst Sattheit und Zufriedenheit, du musst es zu deinen Feinden erklären. Gott rettet dich von deinen Feinden, nicht von deinen Freunden. Er rettet uns von unseren Feinden. So mach Sattheit und Selbstzufriedenheit und dieses Vergleichen mit anderen, die noch weniger haben als wir, mach das zu deinem Feind und entwickle heilige Unzufriedenheit und daraus wird ein Gebetsgeist kommen, daraus wird ein Tragen, ein Mitverantwortung tragen kommen, dass der Fortschritt der Gemeinde auch zum Teil auf deinen Schultern liegt. Und ohne, dass jemand sagen muss, bitte bete doch für die Gemeinde, bete doch, dass wir vorwärts kommen, bete doch, dass Gott mehr Raum gewinnt, bete doch, dass wir gehorsam werden. Du selber trägst das auf deinen Schultern zu Hause, ohne Gebetsabend. Du trägst das die Woche über. Es ist auf deinem Herzen, wenn du fährst auf der Straße, wenn du irgendwelche Dinge machst, wo du nicht gerade deinen Kopf zu brauchst. Du trägst es und du betest das, du lebst Gebet. Das ist, wo Gott uns hinhaben will. Damit, das sind die ersten Zeichen, dass geistiges Leben wieder zurückkommt. Dass ein Gebetsgeist auf uns ist und dass wir alle Anteil haben an dem Fortschritt der Gemeinde. Dass wir aufhören zu sagen, das machen doch unsere Vollzeitler. Damit sind erste Anzeichen, dass etwas in Bewegung kommt. Dass neues Leben aufbricht, wenn ein Gebetsgeist da ist. Und Gott ermutigt uns, dass wir uns vorbereiten und dass wir die Waffenrüstung nehmen, und dass wir uns schützen gegen die Anläufe des Teufels. Die listigen Angriffe, die listigen Dinge, die er plant gegen uns. Und noch einmal, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Damit ihr an dem bösen Tag widerstehen. Und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Und jetzt Vers 16. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Der Schild des Glaubens. Ich will etwas sagen über die Waffe des Glaubens. Die Waffe, die Gott uns gegeben hat, uns zu schützen gegen diese Pfeile der Entmutigung, diese Pfeile der Anklage, die Pfeile der Verdammnis. Das sind Pfeile des Zweifels, die der Feind sendet, um uns außer Gefecht zu setzen. Und der Schild des Glaubens ist groß genug und stark genug, dass wir hinter ihm Schutz haben können und dass wir alle diese Dinge, die der Feind bringt gegen uns, auslöschen können. Halleluja, der Schild des Glaubens. So, da ist Schutz da durch Vertrauen, Schutz durch Glauben. Glauben ist Vertrauen. Manchmal wir haben das zu einer technischen Formel irgendwie gemacht, ja. Aber wenn wir statt Glauben einmal Vertrauen nehmen, dann merken wir, ja, es ist eine Beziehung. Bei Glaube können wir schnell denken, ja, ich glaube, ich glaube, ich glaube, und wir glauben schon ohne die Hilfe des Herrn, ja, weil wir eine Glaubenstechnik gelernt haben. Das ist nicht Glaube. Glaube ist Vertrauen, ist ausgeliefert sein, ist unser Vertrauen auf ihn zu setzen. Das ist Glaube. Und da ist Schutz da. In Vertrauen. Erst Johannes 5, Vers 4, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube ist Sieg. 1. Petrus, ich glaube, das haben wir auch schon einmal gelesen, aber ich lese noch einmal 1. Petrus 5, 8 bis 9. Seid nüchtern und wacht. Und nüchtern sein bedeutet ja nicht mit Hingabe und Eifer und Sorgfalt darauf bedacht sein, dass ja keine Emotionen aufsteigen in unserem Glaubensleben. Das bedeutet nicht nüchtern sein. Nüchtern sein bedeutet besonnen sein, realistisch sein, unsere Situation klar einschätzen und nicht von Stimmungen davongetragen zu sein. Ja? Das ist eine uralte Tradition in unserem religiösen Abendland, die sagt, das oberste Gebot in deiner Beziehung zu Gott ist, ja keine Emotionen, ja nicht schwärmerisch werden. Das ist eine Lehre von Dämonen. Ich sagte heute Nachmittag, ich sprach von, in der Endzeit gibt es Lehren von Dämonen. Und eine der Lehren der Dämonen, die wir in Deutschland haben, ist, Bruder, bleibe nüchtern. Ja, da kommt zum ersten Mal irgendwie so eine Andeutung von einem Lächeln über dich im Gebet. Und sofort kommt ein besorgter älterer Bruder zu dir und sagt, du denk dran, wir müssen immer nüchtern bleiben. Nüchtern sein hat nichts mit Gefühlen zu tun. Im Gegenteil, die Bibel ist voll davon zu beschreiben, dass unsere Liebesbeziehung zum Herrn voller Emotionen ist. Ehrfurcht ist eine Emotion. Liebe ist eine Emotion. Leidenschaft ist eine Emotion. Eifer ist eine Emotion. Dankbarkeit ist auch ein Gefühl. Unsere Beziehung zum Herrn ist voller Gefühle. Ja? Stell dir vor, nach langen Jahren des Wartens, endlich kommt der Erbetene und er spricht endlich das erlösende Wort, ich möchte dich heiraten, du bist überglücklich. Und dann sagt er, aber eins möchte ich klarstellen, erwarte keine Emotionen. Du sagst, dann mach nichts, Hauptsache du wirst mich heiraten. Nein, so dumm bist du nicht, du gehst nicht unter Preis über den Tisch. Du sagst, du pass mal auf, wenn du mich liebst, dann entweder ganz oder wir vergessen die Sache. Er sagt, wir wollen nüchtern sein. Wir wollen das ganz realistisch angehen. Moment mal. Haben wir uns nun lieb oder nicht? Und Gott kriegt eine Krise bei diesem Gequatsche über nüchtern sein. Er sagt, ich bin der Vater. Was wollt ihr denn? Ich liebe, ich kann doch nicht anders. Stell dir mal vor, der große Gott des Universums. Ja, er könnte alles tun. Er könnte Gebote geben, weil er Gott ist, er kann sich alles ausdenken. Er könnte sagen, wann immer meine Leute in mein Haus kommen und wenn sie mir dienen wollen, sie müssen alle auf Händen kommen. Also Kopfstand und auf Händen laufen. Er dürfte so etwas sagen. Er ist nämlich Gott. Ja, er könnte sagen, wir müssen uns alle wie Schneemänner verkleiden. Er könnte sagen, was er will. Er ist Gott. Er sagt, ich bestimme, wie ihr zu mir kommt. Ich bin Gott. Ich habe euch erkauft. Ihr habt überhaupt nichts mehr zu sagen. Ich bestimme, wie das Protokoll ist. Er könnte das sagen. Er könnte uns die wahnsinnigsten Gebote geben. Er könnte sagen, die Moslems müssen nach Mekka rutschen auf ihren Knien. Ihr müsst zum Nordpol und wieder zurück. Er könnte sich die schlimmsten Dinge ausdenken. Und wir müssen es tun, weil wir erkauft sind. Und was denkt er sich aus? Das größte Gebot, liebt mich. Er sagt, liebt mich von ganzem Herzen. Der Gott, der uns erkauft hat, der will nichts anderes als unsere Liebe haben. Liebt mich. Das ist das Wichtigste, das Größte, das Höchste. Liebt mich von ganzem Herzen. Das ist, was er sich ausgedacht hat. Das hat doch nicht jemand anders. Das hat er doch selber gegeben, dieses Gebot. Das größte Gebot. Liebt einen Gott von ganzem Herzen. Das ist, was er haben will. Er sagt, ja, aber wir werden nüchtern sein. Gott sagt, komm. Wann wirst du dieses Zeug mal loslassen? Bist du nun Christ oder Deutscher? Amen. Du gehörst zu einer neuen Rasse von Menschheit, wenn du von Neuem geboren bist, wenn der Geist Gottes in dir ist und du bist erst Bürger des Himmels und dann bist du Deutscher oder Jugoslawe oder irgendetwas anderes. Und wir sagen, ja, das liegt uns Deutschen nicht so. Wir sind nicht so. Na, wie sind wir denn? Hast du schon mal gesehen, wie wir im Fußballstadion sind? Wenn Hertha spielt? Er sagt, wer ist Hertha? Ihr erste FC Gotha oder was weiß ich? Was weiß ich? In jedem normalen Regionalligaspiel ist mehr Stimmung auf dem Fußballplatz als in den allermeisten Anbetungsgottesdiensten. Und wir kümmern uns da gar nicht drum. Wir sind da ganz frei. Aber dann kommen wir in die Gemeinde. Bruder, sei schön nüchtern. Achte drauf. Wer hat uns diesen Quatsch erzählt? Gib dieser Lehre von Nüchternheit einen Tritt und sage, ich liebe Gott mit meinem ganzen Herzen, ich liebe ihn. Und das betrifft meine Gefühle. Und wenn das meinem Bruder nicht gefällt, er sei gesegnet. Der Herr segne seinen Eingang und seinen Ausgang. Zu lange haben wir uns Fesseln anlegen lassen. Zu lange haben wir uns vorschreiben lassen, wie man Gott zu lieben hat. Gott sagt, Moment einmal, jetzt möchte ich dazu etwas sagen. Ich bin nämlich Gott, ich habe zufällig die ganze Sache erfunden. Das gehört nämlich alles mir. Ich bin der Chef von dem Ganzen und ich komme jetzt zurück und mache mich bemerkbar. Und ich möchte einmal klarstellen, es ist meine Gemeinde, sie gehört mir und es ist mein Buch und ich möchte nichts anderes, als dass er nach dem Buch geht. Und wenn irgendjemand anderes ein anderes Buch schreibt und euch etwas anderes erzählt, dann segnet ihn, aber ihr hört auf mich, denn ihr gehört mir. So sagt Gott, es ist seine Gemeinde. Wir sind erkauft durch sein Blut. Wir gehören ihm, nicht einer Denomination, nicht Menschen. Wir gehören ihm. Und er sagt, liebt mich und ich helfe euch sogar, euch frei zu machen von eurem Deutschsein, von euren Beklemmungen. Ich helfe euch sogar, dass ihr mich lieben könnt. Der Geist Gottes will uns entklemmen, entkrampfen, locker machen, entkorken, was auch immer. All die alten religiösen Kinderfalten wird der Heilige Geist ausbügeln. Er kann das, er kennt sich damit aus. Er sagt, ich habe schon viele recycelt, die mal stocksteif waren, sie nicht bewegen konnten, nicht Worte der Liebe sagen konnten. Ich habe schon viele entkrampft. Ich kann das auch bei dir tun. Darf ich das? Gott will uns normal machen. Das möchte er so gerne. Er möchte Liebe. Jesus sagt, der Vater sucht Roboter, nein, Anbeter. Der Vater sucht nicht Arbeiter, nicht Missionare. Der Vater sucht zuallererst Anbeter, die im Geist und in der Wahrheit ihn anbeten. Und Gott sagt, was eine Anbetung ist, die mir gefällt, das lege ich fest. Nicht du mit deinem kleinen Spatzenhirn, nicht du mit deinem konfessionellen, charismatischen Hirn, das lege ich selber fest, so sagt Gott. Ich glaube, manchmal, Gott hat wirklich Probleme. Er sagt, was soll ich noch tun? Ich habe meinen Geist gesandt. Ich habe ein Buch gegeben. Ich habe es allen schriftlich gegeben, wie ich angebetet werden möchte. Wann endlich tun sie, worauf ich warte? Wann geben sie mir ihr Herz, statt nur Lieder zu singen? Jesus sagt, sie ehren Gott, aber ihr Herz, nur mit den Lippen, aber ihr Herz ist ferne. Anbetung heißt, nicht Lieder zu singen. Anbetung heißt, ich gebe mein Herz. Ich schaue auf ihn, ich gebe ihm meine Liebe. Ich ehre ihn, ich öffne mich für ihn. Ich erlaube ihn überall, mich zu berühren und zu wirken. Das ist Anbetung, das Herz zu geben. Das ist Anbetung, wo Gott kommen kann. Und wir vertrauen ihm, nicht uns selbst, nicht unserer Weisheit. Wir vertrauen ihm. Wir tun, was er sagt. Glaube heißt, ihm zu vertrauen. Glaube heißt, zu tun, was er uns in seinem Wort geboten hat. Das ist Glaube. Wie kamen wir da drauf? Seid nüchtern. Ja, das war der Punkt. Nüchtern heißt, unterschätze nicht die Situation. Sieh sie ganz klar. Wir haben kein Gebot, Angst zu haben vor dem Feind, aber wir haben kein Gebot, ihn zu ignorieren und zu tun, als wenn er nicht da ist, sondern wir haben starke Anweisungen, ganz genau aufzupassen und zu wissen, wer er ist und was er tun will. Seid nüchtern und wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könne. Dem widersteht standhaft durch den Glauben. Wir widerstehen dem Teufel durch den Glauben. Standhaft durch den Glauben. Paulus sagt, wenn wir die Waffenrüstung anziehen, wir können stehen. Und hier standhaft durch den Glauben. Wir brauchen lebendigen, echten Glauben, um dem Teufel zu widerstehen. Glauben heißt, davon auszugehen, dass Gott Gott ist und dass er so ist, wie sein Wort geschrieben hat, und dass er von mir erwartet, dass ich tue zu ihm und zu den Menschen und zum Teufel, wie sein Wort gesagt hat. Das ist Glaube. Glaube heißt, dass ich tue, was Gottes Wort sagt, was ich mit Gott tun soll, was ich mit Menschen tun soll, was ich mit dem Teufel tun soll. Gott hat etwas gesagt, was du mit dem Teufel tun sollst. Du sollst ihm widerstehen. Und wenn du Angst hast vor dem Teufel, du bist nicht ein Christ auf biblischem Niveau. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben, sondern wir haben die Aufforderung, fest zu sein und im Glauben zu stehen und dem Teufel zu widerstehen. Jakobus drückt es ganz ähnlich aus. Unterwerft euch Gott, widersteht dem Teufel und er flieht von euch. Und wir haben früher einmal eine starke Betonung gehabt, widersteht dem Teufel und er flieht von euch. Und das hat in vielen Dingen nicht funktioniert. Und Gott sagt, wir lesen den Vers noch einmal. Es fängt an mit unterwerft euch Gott. Und diese Unterwerfung unter Gott, sich beugen unter sein Wort und zu sagen, du alleine bist weise und wir wissen gar nicht, was geschieht. Aus der Unterwerfung unter Gott kommt die Autorität, dem Teufel zu widerstehen. Keine Unterwerfung, keine Autorität. Autorität ist nicht die Worte, die du sprichst, sondern was dabei passiert und was der Feind an geistlicher Substanz bei dir feststellen kann. Das ist Autorität. Es ist nicht eine Technik, es sind nicht Worte. Es könnte sein, dass es alles nur Platzpatronen sind, die wir abschießen. Machen ein mächtiges Geknatter und wir denken, wir haben ein mächtiges Heiliggeist-Maschinengewehr. Und der Teufel steht daneben und sagt, das ist aber fein, das ist aber lustig, das knattert schön. Lass uns Gott fragen, was es heißt, dass wir uns ihm unterwerfen. Wenn wir so beten, jeden Tag, wir werden eine Menge Dinge sehen, die anders werden müssen in unserem Leben. Wenn du sagst, mein geistiges Leben ist zum Stillstand gekommen, dann bete doch dieses kleine Gebet. Herr, zeige mir, was es bedeutet, sich dir zu unterwerfen. Und er fängt an, Dinge dir zu zeigen, die du schon x-mal gehört hast, aber er sagt, jetzt möchte ich sie sehen in deinem Leben. Zeig uns, was es bedeutet, dass wir uns dir unterwerfen. Das ist ein gutes Gebet. Und aus dieser Unterwerfung kommt Autorität. Mit anderen Worten, unsere Autorität, unsere Fähigkeit, den Feind in die Schranken zu weisen, ihm zu widerstehen und dann auch unter der Leitung des Geistes Gegenangriffe zu starten und Beute zu machen, diese Fähigkeit kommt aus Gehorsam. Gehorsam ist die Wurzel, aus der diese Fähigkeit erwächst, dem Feind zu widerstehen. Das ist ein ganz, ganz klarer Zusammenhang. Lass uns einmal zu Psalm 81 gehen. Gott spricht hier. Das ist eine Weissagung, eine Prophetie, die dann aufgeschrieben wurde. Der Heilige Geist hat durch Asaf prophezeit, hat gesprochen, was auf Gottes Herzen war. Psalm 81, Vers 14. O, dass mein Volk auf mich hörte, Israel in meinen Wegen wandelte. Ein Wunsch, eine Sehnsucht. Bald würde ich ihre Feinde beugen, meine Hand gegen ihre Bedränger, meine Hand wenden gegen ihre Bedränger. Die den Herrn hassen, würden ihm Ergebung heucheln. Ihre Zeit würde ewig sein. Mit dem besten Weizen würde ich es speisen und Honig mit Honig aus dem Felsen würde ich es sättigen. Gott hat Weizen, Gott hat Honig, Gott hat Sieg über den Feind. Gott hat keine Probleme, den Feind des Volkes Gottes in die Flucht zu schlagen. Was hindert ihn, aufzustehen? Worauf muss er warten? Was blockiert ihn? Na, lies nochmal. Die Antwort ist schwer, aber lies nochmal. Vers 14. Worauf wartet Gott? Was ist das Signal, das ihm Freiheit gibt, endlich den Feind zu demütigen? Der Gehorsam seines Volkes. Und hier hast du wieder dieses geistliche Gesetz. Die Erde bewegt den Himmel. Etwas muss auf der Erde geschehen und dann bewegt sich der Himmel. Und Religion dreht die Sache um und sagt, wir würden gerne Erweckung haben. Gott, wann sendest du Erweckung? Wir warten schon so lange her und wir warten ziemlich lange und wir finden es nicht fair, dass du uns so lange warten lässt. Und wenn du uns wirklich liebst, du solltest endlich Erweckung senden. So eine Quatschgebete. Wir müssen endlich auf den Boden der Tatsachen kommen. Der einzige Grund, warum wir in diesem jämmerlichen Zustand sind, warum wir so kraftlos sind, warum so wenig die herrliche Gegenwart Gottes unter uns ist, die in anderen Ländern sich so machtvoll zeigt, mit machtvollen Demonstrationen, wo Engel kommen, wo Menschen geheilt werden in der Anbetung, wo dramatische Dinge geschehen. Der einzige Grund, warum es nicht geschieht, ist, weil wir nicht tun, was wir tun sollen. Das ist der Grund. Und das über Jahrzehnte und Jahrhunderte. Und da sind dicke, dicke Festungen von Unglauben über unserem Land entstanden. In dem Generation nach Generation von Christen gesagt hat, wir folgen unserem Gott, aber sie sind nur ihrer klugen menschlichen Weisheit gefolgt. Und da sind gewaltige Festungen von Unglauben. Jesus sagt in Bezug auf, oder Markus sagt es über Jesus. Jesus konnte dort in Nazareth keine Wunder wirken. Warum? Weil er nicht in Form war? Weil er morgen seine stille Zeit nicht gemacht hatte? Weil er nicht gut aufgebetet war? Nein, die Schrift sagt es. Wegen ihres Unglaubens. Der Unglaube in Nazareth hat Jesus gehindert. Ich meine, wenn je ein Gesalbter auf Erden war, dann war es Christus, der Messias, der Gesalbte des Herrn. Und er konnte in seiner Heimatstadt nicht wirken wegen Unglauben. Und wegen Unglauben kann er in Deutschland nicht wirken. Das ist diese Festung des Unglaubens. Und Unglaube heißt, nicht zu tun, was das Wort sagt. Nicht sich zu verhalten wie jemand, der wirklich glaubt und davon ausgeht, dass das Wort Gottes wahr ist. Das ist Unglaube. Einfach nicht überzeugt sein wollen. Sagen, ja, das steht zwar da geschrieben, aber. Und diese Festungen sind da und sie müssen gebrochen werden. Und Gott wartet auf uns. Wenn wir uns bewegen, wenn wir ihm Signale geben, dass wir raus wollen, weil uns das alles bis hier oben steht, dieses Langweilige, diese Gottesdienste ohne Kraft und ohne seine Gegenwart. Wenn wir sagen, Gott, errette uns von unserer tödlichen Langeweile, errette uns von diesen, wir ersticken an unseren Gottesdiensten. Das wäre mal ein schönes Gebet. In manchen Gemeinden, man dürfte das gar nicht beten. Rebellion. Man würde gleich mit der Keule kommen. Aber das wäre ein gutes Gebet. Herr, errette uns von unseren langweiligen Gottesdiensten. Ja, oder? Das ist ein gutes Gebet. Gott findet die Gottesdienste langweilig. Er geht gar nicht hin. Natürlich, im allgemeinen Sinne ist er da. Natürlich, er ist in jedem Winkel des Universums. Er ist allgegenwärtig. Er kann nicht anders. Er muss da sein. Aber wenn er nicht müsste, er würde nicht. Aber er ist nicht da im Sinne der manifesten, spürbaren, unübersehbaren, atemberaubenden, ehrfurchtgebietenden Gegenwart der Shekinah, Herrlichkeit Gottes, die sich offenbart hat, wenn das Volk Gottes im Gehorsam und mit Eifer ihm gedient hat. In der Weise ist er nicht da. Und dann muss der Heilige Geist diese Härte, diese Gleichgültigkeit aufbrechen. Da muss ein Schrei kommen, Gott, komm du wieder. Komm du wieder, wirke du in mir, errette mich von meiner Gleichgültigkeit, rette mich von diesen Dingen. Vor einer Woche war ich in Russland und Gott in der Anbetung sprach ein Wort zu mir, das ich ganz interessant fand, ich habe das noch nie gehört. Und er sagte, ich möchte den Schrei der Hanna freisetzen. Ich habe das nie gehört. Das war frisch original von meinem Geist. Er möchte den Schrei der Hanna freisetzen. Und dann war noch Anbetungs genug und ich habe überlegt, was bedeutet das? Der Schrei der Hanna. Und ich dachte, ja, Israel war in einem solchen geistlich erstarrten Zustand. Da regte sich nichts mehr. Der alte Eli kriegte die Sachen nicht mehr geregelt, hatte seine Söhne nicht im Griff. Die Priestersöhne haben rumgehurt, haben die schlimmsten Dinge getan und unheilige Dinge wurden heilig erklärt. Und das Wort Gottes war selten in jenen Tagen. Nichts passierte. Und da war die Hanna und sie hatte kein Kind und sie wollte ein Kind haben und sie hat gesagt, Gott, wenn ich ein Kind bekomme, ich gebe es dir und es soll dir dienen. Und sie rief und sie betete und Eli war geistlich so wenig auf der Rolle, er hat gedacht, sie ist betrunken, er kannte nicht einmal den Gebetsgeist, ein Priester kannte nicht einmal den Gebetsgeist, er hat nicht gesehen, sie betet, sie seufzt, sie fleht, sie weint, sie schreit im Heiligen Geist für ein Kind, er dachte, sie ist betrunken. So weit weg waren sie von geistlichen Realitäten. Und mit dem Schrei der Hanna fing die Wiederherstellung der Herrlichkeit an. Aus Hanna kam Samuel und Samuel brachte David auf die Bühne und mit David kam die Herrlichkeit Gottes. Und die Wüstenzeit wurde beendet, die Wiederherstellung kam mit Hanna, mit dem Schrei der Hanna. Und Gott sagte, er will den Schrei der Hanna wiederherstellen. Und dann habe ich über diese Sachen gepredigt und zum Schluss habe ich gesagt, oh, lass uns offen sein für den Heiligen Geist. Und hier sind Menschen, die sind bereit, das zu empfangen. Und sagen, komm, Heiliger Geist, setz den Schrei der Hanna frei. Und ich war vollkommen überrascht. Weißt du, was passiert ist? 30, 40 Leute im ganzen Saal, da waren vielleicht 200 Leute da. 30 Leute vielleicht im ganzen Saal fingen auf einmal an zu schreien. Fingen an zu weinen, zu rufen, zu flehen. Oh, ich dachte, das ist Musik, das ist Musik. Das Volk lebt wieder. Wenn der Geist Gottes kommt, der Geist des Gebetes. Vielleicht ist in deiner Gemeinde nicht erlaubt, so zu beten. Aber der Heilige Geist möchte, dass so gebetet wird. Und es ist absolut peinlich, wenn unser oberstes Ziel ist, wir möchten einen schönen, netten, adretten, sehr ansprechenden Gottesdienst für die Honoratioren dieser Stadt haben. Weil sie werden demnächst kommen und sie werden noch einmal bescheinigen, dass wir eine wunderbare Freikirche sind, frei von jedem Makel irgendeiner sektenähnlichen Einrichtung oder so etwas. Das wäre absolut tödlich, wenn die kommen und uns einen Ehrenbesuch machen. Der Bürgermeister kommt, kriegt seinen Ehrenplatz da vorne und dann bricht der Schrei der Hanna los. Die Leute fallen aus den Stühlen, schreien und weinen und plärren und rufen. Und ein heiliges Tohuwabohu bringt aus und der Pastor sagt, bitte, 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 doch nicht hier, zu Hause, im Gebetsnacht, aber doch nicht in unserem schönen Gottesdienst. Gott liebt es, Gottesdienste zu ruinieren. Glaub mir das. Er sagt, die taugen sowieso nicht. Ja, einmal haben sie einen schönen Beerdigungsgottesdienst gefeiert. Jesus hat das alles durcheinander gebracht, hat gesagt, hey, bleib mal stehen. Die trugen gerade mit viel Würde und Weinen den Sarg zum Friedhof. Und er sagt, hey, bleib mal stehen. Und er rührt den Sarg an, der Deckel springt ab und der Junge sagt, ich bin wieder da. Ja, und was ist jetzt mit dem Beerdigungsfeier? Und der Leichenschmaus fällt wohl auch aus, wie? Jesus hat alles durcheinander gebracht. Und wenn er kommt und wenn er als Gott kommt, er wird unsere schönen, netten Formen durcheinander bringen, glaubt mir das. Er wird uns unmissverständlich klar machen, es sind seine Gottesdienste und er macht damit, was er will. Oh, das war Musik in meinen Ohren, als der Schrei der Hanna losbrach aus diesen Frauen, der Geist des Gebetes. Hast du schon mal gelesen, Paulus sagt, ich leide Geburtswehen um die von Galatien, dass Christus in ihnen Gestalt gewinnt. Er betet auf eine Art und Weise, dass man nur mit Geburtswehen beschreiben kann. Wer von euch hat schon mal Geburtswehen erlebt? Miterlebt, nicht unbedingt persönlich selber, aber er war, also einige Mütter müssen es hier geben. Und wie macht ihr das hier in Thüringen? Ja, schon mal, ja. Und wie viele Männer waren Zeuge? Ja. Das ist was ganz Existenzielles, nicht wahr? Das kommt aus der tiefsten Mitte. Ich habe noch nie gesehen, dass eine Frau sagt, sie wollte gerade schreien, oh, der Chefarzt kommt. Ich habe beinahe vergessen, ich bin ja hier im Kreißsaal. Das oberste Gebot im Kreißsaal ist Ordnung. nüchtern sein, sich anständig zu benehmen. Nein, die Frau hat nur einen Wunsch, ich will das Kind haben. Und wenn ich das Kind haben will, nehme ich auch die Schreie in Kauf, das ist mir alles egal. Das oberste Gebot im Kreislauf ist, Babys sollen geboren werden. Und dann nimmt man eine Menge Chaos und Blut und Durcheinander und aufgeregte Hebammen und Chefärzte mit flatternden Röcken, die da durch den Saal fegen und nicht wissen, wo sie zuerst Hand anlegen sollen. Eine Menge Chaos und nein, hier, komm da und Infusion da und Kaiserschnitt da, was machen wir jetzt? Und viel Durcheinander. Aber die Babys sind da und das ist das Endziel und darum geht es. Sie sagen nicht, wir möchten einen hübschen, ordentlichen Kreißsaal haben. Nein, wir wollen Babys haben. Wir sind realistisch. In der Schrift heißt es, wo kein Ochse im Stall ist, da bleibt der Stall sauber. Ja, wenn du einen sauberen Stall haben willst, schaff dir bloß keinen Ochsen an. Wenn dein höchstes Ziel ist, ein sauberer Stall, dann einfach keinen Ochsen reinlassen. Bloß, der Ochse steht für Kraft. Der Ochse steht für etwas zu tun, was ein Mann niemals tun kann. Dafür steht der Ochse. Der Ochse ist der Heilige Geist. Ja, natürlich, was denn sonst? Er bewegt etwas. Es steht für geistliche Arbeit. Und wenn du sehen willst, dass etwas passiert, wenn du den Ochsen haben willst, wenn du sagen willst, komm, Heiliger Geist, dann wird dein Stall von Zeit zu Zeit ein bisschen schmutzig sein. Aber du sagst, Hauptsache, der Ochse tut seine Arbeit. Das kriegen wir schon wieder geregelt. Da haben wir ein Spezialeinsatzkommando. Die können dann alles wieder zusammenkehren und ein paar Duftkerzen aufstellen. Wir kriegen das schon wieder hin. Kein Problem. Hauptsache, der Ochse ist da. Der kann ziehen, der kann was bewegen, der kann flügen, der kann Dinge tun, die wir niemals tun könnten mit unserer Kraft. Und so viele Pastoren habe ich gesehen. Ihr oberstes Gebot ist ein sauberer Stall. Du, da ist alles so kein Fall, da kannst du vom Fußboden essen. Absolut alles in Ordnung. Die Duftnote Nummer 1, Chanel 17. Alles perfekt, alles Paletti. Aber kein Ochse da, nichts bewegt sich, keine Power. Wir müssen uns entscheiden, entweder wir wollen, dass sich was bewegt, dann wird der Stall von Zeit zu Zeit ein bisschen schmutzig sein und ein bisschen stinken. Unser höchstes Ziel ist nicht ein sauberer Stall, sondern dass die Arbeit getan wird. Das ist unser Ziel. Und ich bin in Gemeinden gewesen, ihr größter Götze war ein netter, schöner, ordentlicher, perfekter Gottesdienst, wo alles gestimmt hat. Von vorne bis Ende. Die Begrüßung war genau an der richtigen Stelle, war genau so lang, wie sie sein sollte. Kein Witz zu viel, auch keiner zu wenig. Es war alles wohltemperiert. Es war alles so, dass alle gesagt haben, was für eine Harmonie, was für eine Ausgewogenheit. Alle haben sich gefreut, dass Gott gar nicht da war, hat keiner vermisst. Gott ist Gott. Und er sagt, die ganze Sache habe ich erfunden. Wann darf ich wieder übernehmen? Seid ihr müde von eurer kraftlosen Arbeiterei? Darf ich wieder kommen? Darf ich wieder übernehmen? Gott sehnt sich danach, dass er wieder den Platz bekommt. Und da wird unsere Vorstellung von Schönheit, von Harmonie, von Ordnung und von Sauberkeit wird zeitweise sehr ins Wanken geraten. Glaubt mir das. Vor ein paar Jahren hatten wir eine große Freizeit mit Jugendlichen und der Heilige Geist ist gekommen. Und er kam anders, als er viele Male kommt. Er hat viele verschiedene Wege zu kommen. Er hat viele verschiedene Betonungen und Segnungen, die er bringt. Er kommt auf verschiedene Art und Weise. Und dort kam er an diesem speziellen Tag. Er kam als die Last Gottes, als der Schrei nach den Verlorenen. Und es hat auch meine Tochter getroffen, die Große. Und sie bekam eine Vision im Heiligen Geist von den Verlorenen. Und sie hat geschrien. Es ging mir durch Mark und Bein. Ich habe niemals im Leben sie so schreien hören. Das war, als wenn sie gleich stirbt. Und ich musste sehr mich bergen beim Herrn, um nicht irgendwelchen Gedanken von Ängsten. Hilfe, die dreht jetzt durch. Das kann doch nicht normal sein. Das gibt's doch gar nicht. Wer schreit schon so? Das ist doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ich brauchte sehr viel Gnade, mich beim Herrn festzuhalten, um nicht eine Ambulanz zu rufen oder andere Maßnahmen irgendwie zu ergreifen, um die Dinge wieder normal zu machen. Und ein Jahr später hatten wir wieder so etwas Ähnliches. Und wieder kam der Heilige Geist. Und diesmal meine jüngste Tochter. Und sie hat geschrien, wie ich sie noch niemals am Schreien hört. Und da waren so Gebetsteams, die gingen dann rum. Und einer kannte sich noch nicht so aus. Und er kam dann zu ihr. Komm raus, in Jesu Namen, komm raus. Und die Leute holten mich und sagten, hey, du musst aufpassen, deine Tochter. Und ich ging zu diesem lieben Amerikaner. Ich sagte, it's not a demon, just relax. Es ist kein Dämon, es ist der Heilige Geist. Entspann dich, Bruder. Okay. Und er ging weiter. Und ich blieb bei ihr und schützte sie vor diesen übereifrigen Exorzisten. Manche Leute können das nicht unterscheiden. Es kann sein, der Heilige Geist fällt auf jemanden und die Dämonen, die da sind, kommen heraus ans Licht und sie schreien. Das erleben wir viele Male in Zentralasien. Viele Male. Aber es kann auch sein, dass der Heilige Geist diese Geburtswehen bringt. Es kann auch sein, dass sogar der seelische Schmerz einfach herauskommt. Es gibt viele verschiedene Dinge. Wenn etwas geschieht, du musst fragen, Gott, was ist das hier? Was ist das? Aber unser oberstes Ziel ist nicht, Feuerwehrhauptmann zu sein und alles schnell zu löschen, wenn irgendwas passiert. Unser oberstes Ziel ist, Gott Raum zu geben. Ihm Raum zu geben. Gott möchte, dass wir Raum geben, dass wir uns wirklich ihm unterwerfen. Wie bin ich auf diese ganze Schiene gekommen? Das war alles gar nicht geplant. Wo ist mein Konzept? Wo kommen wir denn her überhaupt? Psalm 81, Gehorsam. Gott wartet auf Gehorsam. Und Gehorsam ist, ihm zu vertrauen und ihm zu glauben, dass er Gott ist und dass er die Sache tut, so wie er sie getan haben möchte. Fünfte Mose 23. Denn der Herr, dein Gott, lebt mitten in deinem Lager, um dich zu erretten und deine Feinde vor dir dahin zu geben. Das ist das Ziel Gottes, uns zu retten von unseren Feinden. Hast du das gelesen in Richter? Sie machten sich Götzen, sie wandten sich ab von Gott und die Feinde fielen in das Land ein und bedrückten Israel. Und raubten die Ernte und knechteten das Volk. Und dann, wenn der Punkt gekommen war, wo sie genug von Knechtschaft hatten, wo sie genug hatten von Unterdrückung, dann schrien sie zum Herrn. Und was passierte? Die Hand Gottes kam auf einen Mann, die Salbung kam auf ihm, er wuchs heran im Geist zu einem Retter und er rettete Israel, indem er Israel zurückbrachte zum Herrn und sie bekamen wieder Sieg über die Feinde. Lies einmal Richter. Auf und ab. Sieg, Gottes Hand war mit ihnen, dann waren sie übermütig, sie hatten zu lange Sieg gehabt, es ging ihnen zu gut, sie gingen weg vom Herrn, dienten wieder anderen Göttern und dann kamen wieder die Philister, die Amoriter und wie die alle hießen und haben das Volk geknechtet. So lange geknechtet und sie ausgeraubt, bis sie erschöpft und müde waren und gesagt haben, Moment mal, wir haben doch einen Gott, wir haben doch einen Retter. Und sie schrien zu Gott. Und jedes Mal hat Gott sich erbarmt. Und er hat nie gesagt, ich habe jetzt dreimal das Spiel mit euch mitgemacht. Jetzt ist Sense. Liest einmal Richter. Kapitel 5, Kapitel 6. Es ist erstaunlich. Hin und her, alle zwei Verse wechselte es. Es ging ihnen gut, Gott war mit ihnen. Dann wieder ungehorsam. Dann schrien sie, die Hand des Herrn kam auf einen Retter. Und wiederum gab es Befreiung. Immer hin und her. Und niemals hat Gott gesagt, guck mal. Jetzt haben wir das fünfmal gemacht. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Jetzt bin ich müde. Ihr habt gesehen, dass ich euch rette, aber ihr wollt nicht hören. Jetzt macht, was ihr wollt. Nein, Gott hat jedes Mal gehört. Wenn wir nur müde werden von einer kraftlosen Religion, wenn wir nur genug hätten von der Knechtschaft, von der Unfreiheit, von dem ganzen Zeug, womit wir uns beladen haben, dann würden wir schreien zu Gott, errette uns. und er würde auf Dienste im Land oder aus dem Ausland seine Hand legen. Sie würden kommen und sie würden uns zeigen, was der Weg der Wahrheit ist, und wir würden herauskommen. Unser Problem ist, wir schaffen es noch. Wir können es noch ertragen, diese Langeweile, diese Ereignislosigkeit. Wir können noch ein paar Jahre aushalten, ohne dass Gott kommt. Wir sind so ein bisschen wie Pharao, als die Plagen kamen. Kannst du dich erinnern? Und eine dieser Plagen war, die Frösche kamen und sie überfielen alles. Frösche überall. Frösche auf dem Tisch, Frösche im Bett, Frösche hüpften in die Suppe, Frösche amüsierten sich im Weinglas. Überall Frösche. So viele Frösche, bis Pharao sagte, es reicht mir. Genug von dieser, ich kann keine Froschschenkelsuppe mehr sehen. Ich möchte mal wieder was anderes essen. Und er sagt, Mose, du hast mir diese ganzen Frösche gebracht. Schaff mir die Frösche vom Hals. Und Mose in gespielter, devoter Haltung. Aber ja, mein Gebieter, wann soll es denn sein? Und jetzt hör mal, was Pharao sagt. Morgen. Er sagt, Mose, komm morgen und schaff mir die Frösche vom Hals. Mit anderen Worten, eine Nacht noch mit den lieben Tierchen. Ich möchte sie loswerden, aber nicht so schnell noch. Ein bisschen noch sie genießen. Er war noch nicht wirklich verzweifelt. Wenn er gesagt hätte, jetzt Mose, was fragst du so devot? Natürlich, das steht mir bis hier. Jetzt schaffen wir die Biester vom Hals. Mose hätte es jetzt getan. Aber er sagt, morgen. Mose sagt, okay, morgen komme ich. Morgen schaffe ich sie dir vom Hals. Wir lachen über Pharao und sagen, Mensch, er hätte sofort Befreiung haben können, aber wir sind ganz genauso. Gott sagt, wann werdet ihr schreien? Wann wird euch genug sein? Wann wird euch bis da oben stehen? Wann werdet ihr zu mir zurückkommen mit ganzem Herzen? Wann werdet ihr aufhören, einfach eine Religion zu praktizieren, ohne Power, ohne meine heilige Gegenwart? Und wir sagen, morgen, morgen werden wir schreien. Noch ein bisschen langweilige Religion. Wir haben es noch nicht ganz ausgekostet. Und wahrscheinlich wirst du sie uns ganz wegnehmen. Wir wollen sie in guter Erinnerung behalten. Also wir wollen noch mal so einen richtig schönen, öden, langweilige Versammlung haben. Und dann morgen magst du Erweckung schenken. Wir sind genau so wie Pharao. Es steht uns bis hier, aber noch nicht bis da oben. Wir können noch. Wir haben noch Kraft. Irgendwo gibt es eine Stelle, kommt mir gerade in den Sinn. Da heißt es, ist in Daniel, wenn die Zerschlagung der Kraft des Volkes Israel vollendet ist, dann, ich weiß nicht mehr, was dann steht, aber diese Formulierung finde ich interessant. Wenn die Zerschlagung der Kraft des Volkes Gottes vollendet ist, dann. Wir haben noch zu viel Kraft. Wann rettet man einen Ertrinkenden? Wenn er aufhört zu zappeln. Und wir zappeln noch zu viel. Wir können noch zu viel. Wir haben das geübt. Wir können Gottesdienste ohne Gott machen. Wir können aus unseren Instrumenten eine vollsynthetische Salbung zaubern. Wir brauchen dazu keinen Heiligen Geist. Wir brauchen nicht Gottes Gegenwart. Wir können einfach so tun, als ob, das haben wir geübt jahrelang. Wir sind Profis. Wir machen Gottesdienst und hinterm Vorhang ist nichts. Die Bundeslade ist gar nicht da, aber keiner merkt es, keiner schaut dahinter, keiner interessiert das. Wofür brauchen wir Gott? Wir wissen, wie es geht. Es ist furchtbar. Es ist furchtbar. Es ist viel schlimmer, als wir gedacht haben. Gott wird kommen, wenn wir uns zu ihm kehren. Das ist ein Prinzip in der Schrift. Wenn das Volk, das nach meinem Namen gerufen ist, wenn es sich demütigt, wenn es umkehrt, wenn es von seinen Sünden sich abkehrt, wenn es betet, dann werde ich hören. Wenn, Pünktchen, 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 dann Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Erst die Bedingung, dann kommt die Erfüllung. Und es fehlt die Verzweiflung. Es fehlt der Schrei. Gott, rette uns von unserer Religion. Rette uns von diesem, was wir haben. Schenk uns das Echte. Weil wir uns mit uns selber vergleichen. Es geht uns einigermaßen gut. Es kommt manchmal sogar eine kleine Brise, ein Hauch von Salbung und wir nehmen das begierig auf und sagen, ah, Gott ist noch da, Gott hat mich heute berührt, ich habe seinen Frieden gespürt. Jetzt kann ich wieder ein halbes Jahr durchhalten durch die Wüste. Aber wir begreifen nicht, wir sollen doch etwas haben für die Leute draußen. Wir sollen doch etwas haben zu geben für die Leute draußen. Es kommt so ein bisschen und wir sind so genügsam. Und die Salbung kommt in homöopathischen Dosen und wir schnappen sie auf. Und wir schaffen es, weil wir unseren Energiebedarf so herabgesetzt haben. Wir können davon noch irgendwie vegetieren. Aber wir haben nichts, um den Hungrigen draußen zu geben. Wir haben nichts. Wir haben kein Brot. Wir haben nichts Wirkliches. Aber weil das nicht unser Interesse ist, weil wir nur schauen, ob wir etwas bekommen, womit wir noch irgendwie überleben können. Darum merken wir gar nicht, dass wir nichts haben für die da draußen. Wir merken das nicht. Das ist unser Elend. Halleluja. Oh, Halleluja. Daniel Kapitel 9. Vers 16 am Ende. Ah nein, lass uns ruhig weiter oben beginnen. 15b. Wir haben gesündigt. Wir haben gottlos gehandelt. Herr, nach all den Taten deiner Gerechtigkeit mögen doch dein Zorn und deine Erregung sich wenden von deiner Stadt Jerusalem, dem Berg deines Heiligtums. Denn wegen unserer Sünden und wegen des Vergehens unserer Väter sind Jerusalem und dein Volk zum Hohn geworden für alle rings um uns her. Und nun, unser Gott, höre auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen. Lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum um des Herrn Willen. Der Heilige Geist wird ein Werk tun, dass wir uns sehen mit den Augen Gottes, dass wir sehen, wovon wir gefallen sind, dass wir sehen, was wir eigentlich hätten haben können und was wir haben sollen. Und dann werden wir von ganzem Herzen solche Gebete beten. Und wir werden sagen, das, was wir haben, ist ein verwüstetes Heiligtum. Ein verwüstetes Heiligtum. Und es ist verwüstet wegen unserer Sünden. Der Feind ist gekommen und hat alles kurz und klein geschlagen. All die Schätze, die wir einmal hatten und die wir heute haben sollten, sind nicht da. Ich habe heute Nachmittag einiges erwähnt. Diese Kraft der Weissagung, die Kraft der Prophetie, dass so ein scharfes Wort durch die Prophetie kommt, dass die verborgenen Dinge der Herzen offenbar werden und Menschen auf ihr Angesicht fallen und mit Gott konfrontiert werden und umkehren. Wir haben es nicht. Seine herrliche Gegenwart, die jeden Dämon in Panik und Terror versetzt und keine Macht der Finsternis wagt es auch nur im Umkreis von Hunderten von Metern sich unseren Versammlungen zu nahen. Wir haben es nicht. Wir haben es nicht. Die Kraft zu segnen, unsere Stadt, unsere Regierung, unser Land zu segnen, die Kraft, eine Stimme zu haben, die zu den Regierenden gehen kann und ihnen das Wort des Herrn bringen kann. Wir haben es nicht. Wir haben es nicht. Als ich jetzt in Russland war, ich habe eine solche bewegende Geschichte gehört. Das ist ein Geschäftsmann, er ist jetzt ein Jahr gläubig. Und er hat dramatische Dinge erlebt. Er ist unheilbar herzkrank gewesen. Er war in Deutschland zur Operation angesagt. Und kurz vorher, als schon alles feststand, Gott hat ihn geheilt und er ging wieder hin. Und einer der führenden Herzchirurgen dort in dieser deutschen Großstadt, er hat gesagt, in seinem ganzen medizinischen Laufbahn hat er noch niemals so etwas gesehen. So fing sein Leben mit dem Herrn an. Dramatisch. Seine Frau hat sich bekehrt und Gott fing an, ihm wirklich zu segnen. Und er ist in dieser Stadt Sotschi, die eine bekannte Touristenstadt ist. Und sie hörten dann, dass Putin kommen würde. Putin würde nach Sotschi kommen. Alle russischen Präsidenten kommen nach Sotschi. Weil Sotschi ist wie Côte d'Azur. Ja? Alles, was Rang und Namen hat, alles, was ein bisschen Palmen wedeln sehen möchte und frische Luft, kommt nach Sotschi. Und man hörte, der Präsident kommt nach Sotschi. Und dieser Mann Gottes hat gesagt, ich habe eine Botschaft gehört vor einigen Wochen auf einer Konferenz. Wir sollen beten für die Obrigkeit. Wir haben Verantwortung für unsere Obrigkeit. Oh, lass uns diese Nacht beten, dass Gott uns Kraft gibt, dass ein Treffen möglich wird zwischen uns und Putin. Der Pastor hat gesagt, Junge, ich verstehe, du bist ein Jahr gläubig. Ich kann das verstehen. Du bist begeistert und du nimmst das alles noch so für bare Münze. Ich kann das verstehen. Ich war auch mal so enthusiastisch. Wurdest du auch schon mal so ermutigt? Als ich junger Christ war, ich war in der Dunkelheit, in der Welt, ich war gebunden vom Teufel. Ich habe einen Jesus gesehen, der die Ketten zerbricht, der den Teufel zum Rennen bringt, der machtvoll ist. Und ich kam in die Gemeinde, ich war begeistert, ich habe Jesus gefunden, den Retter. Ja, Bruder, warte ein bisschen, das legt sich wieder, diese Begeisterung. Wenn du erstmal in unsere Jahre kommst, wenn du erstmal lernst, was wir gelernt haben. So wurde ich herzlich ermutigt in meinen ersten Schritten als Christ. Ist das nicht furchtbar? Und so war es mit ihm auch. Die haben gelacht, die haben gesagt, ach Bruder, klar, wir sollen beten für die Regierung, das tun wir ja auch und wir segnen ihn und Putin sei gesegnet und fertig. Aber weißt du, den Präsidenten treffen, wer bist du? Und der hat Leibwächter und das kannst du doch alles vergessen. Und er hat gesagt, okay, wenn ihr nicht mitbetet, ich bete alleine. Und dann sind noch zwei dazugekommen, als sie diesen armen kleinen Bruder gesehen haben, wie er da die Nacht sich um die Ohren schlug. Aus lauter Mitleid haben sie gesagt, okay, wir beten mit dir. Und sie haben die ganze Nacht gebetet, dass Gott ein Wunder tut. Und am nächsten Tag hörten sie, Putin geht oben in den Bergen, geht Skifahren. Und sie fuhren in die Berge. Und sie warteten auf den Helikopter des Präsidenten. Und dann kam der Helikopter des Präsidenten. Und auf einmal fiel diesem Mann Gottes, diesem jungen Bruder, auf einmal fiel ihm ein, er hatte gar keine Skier dabei. Hat er in der Aufregung vergessen, er musste wieder den ganzen Berg runter, musste nach Hause fahren, musste seine Skier holen, hat noch seine Stöcke vergessen, kam wieder zurück, kam oben auf die Piste und sie haben gesagt, der Präsident ist schon lange weg. Und dann haben sie gesagt, okay, hast gut gemeint, ja, wir haben gebetet und der Herr hat sicherlich den Präsidenten irgendwie gesegnet. Er sagt, nein, ich habe gebetet, dass wir ihn treffen. Und er sagt, ich fahre hinterher und ich erwarte, dass ich ihn finde. Und ohne Skier, ohne Stöcker fuhr er die Piste runter. Und der Heilige, er hat die ganze Zeit gebetet und der Heilige Geist hat ihn geleitet und er fuhr und auf einmal stand er da und 5 Meter neben ihm war Putin. Und die Leibwächter waren ein paar Meter zur Seite. Und er ging und er sagte, guten Tag, Herr Präsident. Ich möchte wissen, dass wir gläubig sind und wir beten für Sie und Gott hat Sie in diese Position gesetzt und Sie sollen Russland regieren mit Wahrhaftigkeit und mit Demut und Sie brauchen die Hilfe Gottes, um Russland aus dieser furchtbaren Krise herauszuholen und Sie müssen umkehren zu Gott und Sie müssen Ihr Land zur Umkehr zu Gott aufrufen. Ein kleiner Christ, ein Jahr. Die Profis haben gesagt, vergiss es, du und Putin treffen, bist du denn blöd? Und dann ging er zur Frau von Putin und sagte, hier, ich habe ein Geschenk für Sie. Gab ihr ein neues Testament mit einem schriftlichen Übergabegebet, wo genau steht, wie man sein Leben Jesus geht. Ein Traktat mit dem Heilsplan, wer Jesus ist, warum er gekommen ist, was es bedeutet, Jesus als Herrn anzunehmen. Und er hat es der Präsidentenfrau gegeben, hat gesagt, bitte, Sie werden das brauchen, nehmen Sie es. Und sie hat es dankbar genommen. Er hatte ein paar Minuten mit der Frau des Präsidenten, um mit dem Präsidenten zu sprechen. Etwas, was alle, die jahrelang gläubig sind, gewusst haben, das kann nie passieren. Aber er wusste noch nicht so viel wie sie. Das war sein Glück. Gott hat ihm aufs Herz gegeben, er hat gebetet. Und als alle gesagt haben, der Präsident ist weg, er fuhr ohne Skistöcker den Abhang runter, die Piste. Und unten, der Heilige Geist hat ihn geleitet und auf einmal stand er neben Putin. Das ist ein gewaltiges Wunder. Ich finde das gewaltig. Und Gott muss die kleinen, unverdorbenen, frischen Gläubigen benutzen, weil die anderen wissen so viel, dass es alles nicht geht. Und das Schlimmste, statt dass dann hinterher man gesagt hat, du hast großen Glauben und wir können viel von dir lernen. Tut uns leid, dass wir dich so abgewürgt haben. Tut uns leid, dass wir dir noch ein Stolperstein waren. Ja? Man war ärgerlich und eifersüchtig auf ihn. Na und, was hat das jetzt gebracht? Hat er sich bekehrt? Das ist doch alles Blödsinn, das bringt doch nichts. So haben die Leiter der Gemeinde noch hinterher gesprochen. Ist das nicht furchtbar? Ist das nicht furchtbar? Das sind die ungläubigen Gläubigen. Das sind so welche wie wir. Wir können auch sowas tun. Ein Neubekehrter sagt, ich werde Schröder treffen. Oder wie heißt er jetzt heute? Ja. Wir sagen, Bruder, wer bist du denn? Hast eine kleine Würstchenbude um die Ecke und du denkst, nur weil du Geschäftsmann bist, du kannst den Präsidenten treffen oder den Kanzler oder irgendetwas. Oh Gott, möge uns retten von unserem professionellen Denken. Wir wissen alles, was nicht geht. Wir wissen nur nicht, was geht. Die Macht des Unglaubens, die Nichterwartung hat uns so fest im Griff. Dieses Beispiel, das er da erzählt hat auf der Fahrt, wir fuhren lange im Auto und er hat das alles erzählt. Ich habe ihn gefragt und gebeten, das zu erzählen. Es hat mich so bewegt, es hat mich so bewegt. Ein kleiner Christ. Oh Gott, errette uns von unserem Wissen. Er errette uns von unseren Formeln. Er errette uns von unserer eigenen Kraft und von unseren vielen Erklärungen, mit denen wir erklären können, warum es nicht geht. Er bringe uns wieder zurück zur Hingabe, zum kindlichen Glauben. Er bringe uns wieder zurück zu einer echten Hingabe. Oh, lass uns beten, dass der Heilige Geist uns die Augen auftut, dass dieses Gebet von Daniel wieder lebendig wird und dass wir in Wahrheit, mit wirklicher Betroffenheit, mit wirklicher Trauer über unseren Jammerzustand, dass dieses Gebet wieder gebetet werden kann. Wir sind ein Hohn geworden für alle rings um uns her. Lass uns einmal zu Jesaja gehen. Und hier siehst du etwas, was wir unbedingt begreifen müssen, was unbedingt Realität für uns werden muss. Es geht um mehr als sind wir gesegnet, geht es uns gut, erleben wir ein bisschen Gott. Es geht um etwas anderes. Hier sehen wir das Volk Gottes in Gefangenschaft, Vers 5b, denn Jesaja 52, 5b, denn mein Volk ist umsonst weggenommen worden. Seine Beherrscher höhnen. Das ist genau das, was auch Daniel gesagt hat. Wir sind ein Hohn geworden, die um uns herum sagen, so das sind die Helden Gottes, das sind die, die an den Gott des Universums glauben. Wir sind ein Hohn geworden. Wir werden verspottet. Die Beherrscher höhnen, spricht der Herr. Und jetzt kommt es. Und ständig, den ganzen Tag, wird mein Name gelästert. Diese Decke der Gleichgültigkeit, diese Täuschung, die uns gesagt hat, Glaube ist nur was im Kopf, es ist nur eine Theorie, es ist nur eine Philosophie, es ist nur ein Konstrukt, hat uns ein Bild von Gott gemalt, was völlig anders ist als in der Bibel. Und unsere Vorstellung von Gott kommt aus der griechischen Philosophie, aber nicht aus der Bibel. Die Griechen hatten eine Gottesvorstellung, da war es die höchste Eigenschaft des Gottes, dass er unberührbar war von all den Dingen, von all dem Elend, von all der Not, die auf der Erde passierte. Gott war völlig unberührt. Er war jenseits dessen, er hatte mit dem nichts zu tun, was da auf der Erde passierte. Das hatte keinerlei Auswirkung auf ihn. Und ohne dass wir es merken, ohne dass wir uns dessen bewusst sind, und da kommt auch diese ganze Nüchternheitsirrlehre her. Wir glauben an einen Gott, der emotionslos im Himmel ist, den das alles gar nichts angeht. Aber der Gott der Bibel ist vollkommen anders. Er sagt hier, und wir könnten viele andere Schriftstellen auch finden, die das bestätigen, dass die Niederlage des Volkes Gottes Anlass gibt für den Feind zu höhnen und Gottes Name zu lästern. Und wenn du das liest und wenn der Heilige Geist das anfangen kann, lebendig zu machen, liest das noch einmal. ständig, den ganzen Tag wird mein Name gelästert. Wenn der Heilige Geist, weil wir das wollen, uns etwas aus dem Herzen Gottes nahe bringen darf, dann werden wir anfangen zu begreifen, dass in dieser Aussage Schmerz ist. Den ganzen Tag ständig wird mein Name gelästert. Und wenn das nur real wird, wenn das nur tief geht, wenn wir das nur begreifen, Sünde ist nicht unser Privatvergnügen. Wir sagen, ja, wir leben nicht im Sieg, wir sind in der Niederlage, aber wir haben uns daran gewöhnt, wir kriegen das schon auf die Reihe. Hauptsache, wir vegetieren, uns ist zwar Leben versprochen, aber wir kriegen das schon hin. Nein, es geht um etwas anderes. Es geht darum, dass Gottes Name verunehrt wird, dass Gott verlästert wird und ihm tut das weh. Und wenn uns das wieder nicht berührt, dass es ihm so weh tut, dann deswegen, weil unsere Herzen kalt sind und weit weg sind von ihm. Verstehen wir das? Er sagt an anderer Stelle, ihr habt mich gekränkt mit euren Götzen. Gott kann verletzt werden, Gott kann beleidigt werden, Gott kann gekränkt werden. Es tut ihm weh, wenn wir Götzen in unser Leben stellen. An einer Stelle sagt er, ich habe gesprochen und habe gewarnt und gemahnt, aber sie wollten die Scheusale nicht von ihren Augen wegtun. Sie wollten die Scheusale nicht heraustun, an denen ihre Augen hingen. Scheusale, an denen die Augen des Volkes Gottes hingen. Und ich sage dir, heute ist es an vielen Stellen genauso. Unsere Augen hängen an Dingen. Die sind so ekelhaft, die sind so pervers, die sind so blutig, die sind so furchtbar, die sind so verlogen, die sind so elend, die sind so stinkig. Gott ist dafür gestorben, um die Menschheit zu erretten. Aber wir sind frei, wir sind geisterfüllt, wir sind frei vom Gesetz. Und unsere Freizeitbeschäftigung besteht darin, wir schauen uns Dinge an, die so abartig sind, die so ekelhaft sind, die so pervers sind. Aber dann kommen wir Sonntag wieder. Und sagen, Gott, komm doch, wo bleibst du denn? Komm doch in unsere Mitte. Gott sagt, ich habe gesprochen, aber sie wollten die Scheusale, an denen ihre Augen hingen, nicht aus ihrer Mitte wegtun. Verstehst du, warum wir keine Errettung, keine Erweckung haben? Warum Gott nicht mit uns? Weil wir ein geteiltes Leben führen. Wir sagen, Gottes Dienst ist eine Sache. Was